In der heutigen Folge von der Audiobeweis Spezial sind die beiden Sky-Experten Hans Krankl und Andy Herzog dabei. Wir sprechen über die beiden anstehenden Halbfinalspiele bei der WM in Katar. Warum hat es für die Brasilianer für nicht mehr gereicht? Holt Lionel Messi mit Argentinien tatsächlich noch den WM-Titel? Was ist für das Überraschungsteam aus Marokko noch drinnen? Und verteidigt am Ende doch vielleicht Frankreich den WM-Titel?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 174.
Wir starten mit einer neuen Folge von der Audiobeweis Spezial. Ich freue mich auf eine erneut spannende Gesprächsrunde. Mit dabei sind heute wieder zwei Sky-Experten. Ich begrüße recht herzlich den Goleador und zweifachen WM-Teilnehmer Hans Krankl. Servus, grüß dich.
Servus, grüß dich.
Ebenfalls zweimal bei einer WM dabei gewesen und auch heute wieder bei unserem Podcast, Andy Herzog. Grüß dich, hallo.
Hallo, servus.
Ja, schön, dass auch du dabei bist.
Dabei gewesen, bin ich.
Ah, ich wollte dich gerade anteasen, aber das verbindet uns, Martin. Das können wir leider nicht mehr nachholen. Da haben uns unsere zwei Experten einfach viel zu viel voraus. Aber trotzdem, hallo an dich, Martin, mit Nachname Konrad. Wer nicht kennt, der war ja noch bei keiner WM dabei. Kann passieren. Servus.
Keiner Fußball-WM, aber schon bei anderen, so Schubert-WM und so, da habe ich überall schon mitgespielt.
Auch nicht schlecht, ne? Das hast du mir voraus, da kann ich nicht mithalten. Also, unser Fokus richtet sich auch heute wieder auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Jetzt sage ich einmal, da waren es nur noch vier, alle wissen, was gemeint ist, vier Teams sind noch übrig. Am Mittwoch, da trifft der amtierende Weltmeister Frankreich auf das Überraschungsteam aus Marokko und bereits am Dienstag bekommen es die Argentinier mit den Kroaten zu tun. Hans, bleiben wir gleich einmal bei den Kroaten. Die konnten sich ja gegen die favorisierten Brasilianer im Elfmeterschießen durchsetzen. Wie überraschend kam denn für dich das aus, der Selecao, und ja, wie traurig warst du darüber?
Ja, ein bisschen traurig, weil ich die Brasilianer sehr gerne habe, aber es ist nicht gegangen. Die Kroaten sind eine sehr, sehr gute Mannschaft und ja, ich kann es verschmerzen, aber man hat... Eigentlich konnte man nicht damit rechnen.
Ja, was müssen sich deiner Meinung nach die Brasilianer am Ende vorwerfen lassen? Waren es dann nur Nuancen? Denn die Selecao lag ja mit 1-0 dann in der Verlängerung schon vorne.
Naja, das ist genau das, was im Fußball passieren kann. Ein Tor zum Schluss, das du überhaupt nicht mehr kriegen kannst und das man auch nicht erwartet hat oder erwarten hätte können. Und das war es dann.
Ja, Andi, hättest du damit gerechnet, dass die Brasilianer gegen die Kroaten ausscheiden?
Ehrlich gesagt nicht. Ich bin auch extrem gefreut, weil das Tor von Neymar war eine super Aktion. Das ist genau das, wo man seine Fähigkeiten sieht, seine Qualitäten. Und ich habe auch nicht mehr damit gerechnet, dass die Kroaten noch einmal zurückkommen. Aber da sieht man wieder die Mentalität, einerseits die positive Mentalität der Kroaten, dass sie nie aufgeben, dass sie immer wieder zurückkommen. Die Mannschaft hat, also das ist eine richtig gute Generation. Sie waren im letzten WM-Finale. Jetzt sind sie wieder im Semifinale, also das ist kein Zufall. Und die Mentalität der Brasilianer ist für mich jetzt einfach in den letzten Jahren oder seit 2002 nicht mehr so, dass sie einen großen Titel gewinnen können, weil sie einfach schwanken zwischen euphorisch und wenn sie ein Tor schießen, fangen sie alle zum Tanzen an mit dem Trainer. Und wenn sie auf einmal kurz vor Schluss ein Tor bekommen, bricht für sie die Welt zusammen und können sie dann nicht weiter auf die letzten Minuten fokussieren oder noch einmal pushen. Und durch das war das noch ein Ausgleich für mich eigentlich keine Überraschung mehr, dass sie die Kroaten dann noch durchsetzen, weil sie halt einen sehr guten Torhüter gehabt haben beim Elfmeterschießen und eben die Brasilianer mit den Nerven schon ziemlich am Ende waren.
Ja, bleiben wir noch ganz kurz bei den Brasilianern. Martin, deiner Meinung nach, Andi hat es ja schon angesprochen, wenn sie 1-0 in Führung gehen, dann ist der Jubel ja riesengroß, dann gibt es Tänzchen und sehr viel Spielfreude. Was waren dann für dich am Ende die Gründe, die Faktoren, dass die Brasilianer es nicht bis ins Halbfinale, also zumindest ins Halbfinale geschafft haben?
Ja, das ist eigentlich auch ein gewisses Maß an Überheblichkeit, denn wenn ich 15 Minuten vor Ende 1-0 führe und dann quasi in einen Konter laufe, so, man hat den Eindruck gehabt, die wollen halt das zweite Tor schießen, weil eigentlich sind sie eh so super und so gut. Und das geht halt gegen so eine doch sehr abgezockte Mannschaft wie Kroatien. Vielleicht bei 10-mal, 8-mal gut, aber 2-mal nicht. Und in dem Fall ist dann der Ausgleich gewesen. Und ich muss auch sagen, da bin ich beim Andi. Man hat ja dann an den Gesichtern auch erkannt, mit diesem Ausgleichstreffer und dem Abpfiff. Also unmittelbar vom Elfmeterschießen hast du bemerkt, bei den Kroaten natürlich, Leben, Hoffnung, Freude, Zuversicht und bei den Brasilianern irgendwie, also wir waren ja eigentlich schon im Halbfinale und jetzt müssen wir nur Elfmeter schießen und das Ende ist eh bekannt.
Ja, Hans, waren die Brasilianer für dich dann am Ende etwas zu siegessicher, wie Andi und Martin ja gerade erwähnt haben?
Kann man nicht sagen, das kann man nicht sagen. Ich glaube auch nicht, dass sie überheblich waren. Es ist ganz einfach, du darfst denn zu dem Zeitpunkt kein Tor mehr kriegen, weil...
Ja, aber Hans, die waren so offensiv. Das ist
ja,
das
nicht.
Die haben die lassen hinten, da waren Räume offen für einen Konter bei 1-0,
ja, 118. Ja, Minute. Aber das ist schon ein bisschen wie immer, so der Andi hat es jetzt erst ein bisschen gesagt. Das ist halt zwischen Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt, sind die Brasilianer von ihren Naturell her, vom Charakter her, die tanzen, wenn sie tanzen, sagen die Leute dann, sie sind überheblich, das ist nicht so, und sie sind dann zu Tode betrübt. Das ist so ein bisschen die Mentalität und der Charakter der Brasilianer, die sowieso immer sehr gut waren. Sie sind auch jetzt sehr gut, aber es fehlt ihnen einiges, das hat man gesehen. Sie haben auch in den letzten Jahren ja nichts mehr gerissen. Die Brasilianer sind trotzdem immer bei jeder Weltmeisterschaft ein Mitfavorit, weil sie ganz tolle Spieler haben. Und aus diesen Spielern muss dieser Trainer versuchen, wo es nicht so leicht sein wird, eine Mannschaft zu formen, die miteinander spielt. Aber das haben sie eh gezeigt. Aber die Kroaten haben nicht aufgegeben. Es ist okay. Ich bin für Brasilien, aber ich habe mit vielen Kroaten zusammengespielt und die habe ich sehr gern und das sind ein kleines Volk. Und das finde ich toll. Sie haben nicht aufgegeben und sie haben das verdient. Und das ist in Ordnung.
Ja, jetzt möchte ich noch dazu fügen. Also, wenn man sich das anschaut, welche Stürmer die Brasilianer gehabt haben, wann sie Weltmeister waren, oder welche Stürmer, Bärchen, Pepeto, Rivaldo, Romario früher, Ronaldo, Ronaldinho. Gut, jetzt haben sie einen Neymar. Und die jetzt im Kader waren Richarlison, und die sind ja auch alle richtig gut. Aber sie sind nicht absolute Weltklasse wie die Spieler davor. Und wenn man sieht, dass der letzte Weltfußballer des Jahres, der Kaká war, ich glaube, zwar 7 oder 2,5, ich weiß es gar nicht mehr genau, dann weiß man ganz genau, dass seit 15 Jahren nicht mehr dieser absolute Topkracher aus Brasilien dabei ist. Der Neymar hätte diese Qualität, aber er hat einfach nicht den Professionalismus dazu. Und da möchte ich noch eins sagen, ich war jetzt nie davon 100% überzeugt von dem Spruch Mentalität schlägt Qualität, weil Qualität am Ende doch immer das Ausschlaggebende ist. Aber die WM und vor allem das Spiel auch Kroatien gegen Brasilien hat gezeigt, dass doch Mentalität Qualität schlagen kann, wenn es drauf ankommt. Und man hat bei vielen Spielen gesehen, bei den Brasilianern, bei den Portugiesen auch, wo Marokko einfach viel mehr Leidenschaft gehabt hat. Und vor allem auch bei den asiatischen Mannschaften, die in der Gruppenphase da die eine oder andere Überraschung parat gehabt haben.
Es ist ja eh schön.
Aber
es ist ja eh schön, wenn die Kleinen einmal durchkommen. Aber Kroatien kannst du gar nicht, obwohl sie ein kleines Land sind. Aber Kroatien ist im Fußball ja nicht mehr klein oder ein Außenseiter. Aber es ist gut, dass es sowas auch gibt. Und es ist gut, wie Sie richtig gesagt haben, es ist gut, dass Mentalität, manchmal, nicht immer, aber Mentalität und Einstellung und unbedingtes Wollen noch mehr geht wie Qualität. Und das ist gut so, das ist unser Fußball.
Ja, das ist ja dann oft die beste Symbiose, Qualität und dann auch noch die Leidenschaft. Bleiben wir noch kurz bei Superstar Neymar, Hans. Da gibt es jetzt natürlich wieder reichlich Diskussionen. Er gab auch in einem Posting Preis, also hat gemeint, psychisch ist er am Boden zerstört. Klar, diese Niederlage, die fühlt sich für ihn bisher am allerschlimmsten an. Jetzt wird er im Februar gerade einmal 31 Jahre alt, hat sicherlich noch einige gute, aktive Jahre als Fußballer vor sich. Denkst du, dass er weitermachen wird im Nationalteam? Davon ist doch eigentlich auszugehen, oder nicht?
Schwer zu sagen. Also von seinem Können her und so weiter, dann könnte er ohne weiteres weiterspielen. Das ist überhaupt kein Problem. Ein ganz toller Spieler ist. Ob er das will, ist eine andere Sache. Das kann ich nicht in meinem Einen schauen, aber ich trau ihm auch zu, dass er nicht mehr in der Nationalmannschaft spielt.
Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt, aber das ist eben oft so bei den Brasilianern, jetzt ist alles ziemlich schlecht und emotional sind sie auf dem Boden, bei den Kroaten ist es ganz anders. Andi, die sind einfach nicht klein zu bekommen, ich habe es ja schon erwähnt, sind 0-1 zurückgelegen und wie viel Fußball eben hat diese Mannschaft bitte aus Kroatien für dich, Andi?
Na, man weiß, dass die Kroaten oder auch die Serben, alle Spieler da vom Balkan, dass sie einfach mit dem Ball aufwachsen. Das ist jetzt nicht nur im Fußball so, ist bei jeder Ballsportart. und sie sind Vize-Weltmeister. Die Generation weiß ganz genau, was sie entscheidenden Momente zu tun hat mit einem Modric als Anführer. Dann hast du noch den Brozovic, Kovacic. Also die haben schon Spieler drinnen, die wissen, worauf es ankommt. Da kommen immer wieder Junge dazu, wie der junge rechte Außenverteidiger, der marschiert halt dann 90 Minuten rauf und runter die Linie, unterstützt die ein bisschen ins Alter gekommenen Mittelfeldspieler und diese Mischung passt halt. Dann hast du einen Tormann mit Livakovic, der in der entscheidenden Phase über sich hinauswächst, die Elfmeter hält und dass sie Fußball spielen können, braucht man nicht drüber reden, weil sonst hätten sie nicht bei absolute Top-Vereinen spielen.
Ja, so ist es. Rechtsverteidiger Josip Juranovic spielt bei Celtic in Schottland und der hat gemeint, bei unseren drei Mittelfeldspielern, bei Modric, Brozovic und Kovacic ist der Ball sicherer als das Geld auf einer Bank. Gute Aussage. Hans, das Mittelfeld der Kroaten, ist das für dich das Beste, was diese WM zu bieten hat oder mit das Beste? Man soll ja nicht immer sagen, das sind die Besten. Ja. Beste auf jeden Fall. Ja. Was macht sie so stark?
Das sind gute Kenner. Das ist ein Ausbau mit Modric ja schon ein alter Host, der auch schon am Ende seiner Karriere ist und trotzdem aber noch sehr gute Leistungen bringt. Die anderen zwei sind zwei auspuffte Profis, die bei großen Vereinen spielen, was soll man sagen. Das sind super Spieler, das sind super Mittelfeldspieler, die sind komplett, die können verteidigen, die sind technisch gut, die können nach vorn spielen. Der Modric ist ein ähnlicher Regisseur, wie das der Andreas Herzog war. Auch ein Spielertyp, der ein Spielmacher ist, Gott sei Dank, wo es noch gibt, ein bisschen diese Spielmacher wie der Andi war, ist der Modric ein bisschen noch, heute gibt es ja keinen Spielmacher mehr angeblich, aber stimmt so auch nicht, aber das ist er und das ist der Kopf der Mannschaft und die anderen rundherum spielen bei sehr guten Vereinen und das ist eine sehr gute Mannschaft, aber das war schon vorher, dass sie zu weit kommen mag, kommt ja immer nur aus denen aus, und dann sind wir völlig überrascht, weil sie wirklich so ein kleines Land sind und so tolle Fußballer als kleines Land und so weit kommen bei nicht bei jeder Weltmeisterschaft, aber bei den letzten Weltmeisterschaften.
Na, Andi, das hörst du sicherlich gern und du warst auch noch torgefährlicher als Luka Modric.
Ich glaube, es haben mehr gelaufen.
Andi, ja, wollte hast du recht, das ist nicht zu lachen, es ist wahr. Der Andi hat den Modric voraus. Ich würde sagen, dass der Andi mindestens ebenso gut ist wie der Modric, aber er hat den Modric voraus, dass er torgefährlicher war wie er. Das ist absolut. Also, da braucht
ist
man.
Ist denn heute schon Weihnachten?
Ich war.
Einen guten Linken.
Wenn Sie vergessen habt, ich war Trainer, ich war Fußballlehrer. Ich habe diese Spieler gesehen, ich sehe die heute. Ich tue nichts unterschätzen und überschätzen. Ich gebe nur meine persönliche Meinung. Der Herzog war Minimum genauso gut wie der Modric. Das ist Fakt. Und noch torgefährlicher.
Na bitte, eine klare Ansage. Martin, was wolltest du noch dazu sagen?
Ich glaube, dass der Modric, dass der Andi fast so viel gelaufen ist wie der Modric.
In drei Spielen.
In drei Spielen.
Genau. Ja. Das, stimmt, das, möglich, das ist möglich. Das stimmt so aus. Weiß, das stimmt so auch nicht. Ja. Der Andi ist sehr viel gelaufen. Vielleicht ebenso viel wie der Modric, nur man vergisst es halt, weil man heute ja alles am modernen Fußball und du, Martin, natürlich als Journalist bist du klar mit diesen Kampfmaschinen, mit diesen Laufmaschinen. Auch der Herzog war eine Laufmaschine.
Herrlich. Ja, vielleicht ist heute wirklich schon Weihnachten für Andi Herzog. Vielleicht auch bald für die Kroaten. 4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Und Hans, du hast es jetzt schon ein paar Mal anklingen lassen. Beziehungsweise 1998 gab es für die Kroaten noch den dritten Platz bei einer WM. Zuletzt 2018 im Finale gegen Frankreich. Vielleicht gibt es ja da erneut das Duell im Endspiel. Möglich ist es. Und wir wollen auch noch über den Torhüter Dominik Livakovic sprechen. Andi, war das dann ein Vorteil im Kopf, dass die Kroaten gewusst haben, jetzt haben wir den Ausgleich geschossen und wir haben Livakovic im Tor, der hat uns gegen die Japaner schon weitergeholfen. War das dann ein psychischer Vorteil für die Kroaten?
Ja, im Endeffekt schon, wenn du weißt, du warst schon einmal bei einem Elfmeterschießen erfolgreich, ist es natürlich ein bisschen ein Pluspunkt. Auf der anderen Seite, ich glaube, von den japanischen Elfmetern hätte ich sogar noch zwei gehalten und ich bin nicht sehr beweglich. Aber das waren ja teilweise Roller, aber trotzdem ist halt das, man sagt immer, Elfmeterschießen ist ein bisschen ein Glück, das ist nicht ein Glück, das ist einfach das Schwierigste, was gibt im Fußball, weil du unter extremen Stress, unter extremen Anspannung stehst und dann musst du eben diese technische Qualität haben, dass du genau den Ball dorthin bringst, wo du ihn hinhaben willst. Oder du bist eben so cool und so locker wie jetzt der Messi bei den letzten Elfmetern, dass du anlaufst, schaust am Tor und rollst ihn dann seelenruhig auf die andere Seite. Das habe ich zum Beispiel nie können, immer vorgenommen, ich schieße am Scharf neben die Stangen rein und wenn er dann halt der Tormann, hat er es jetzt verdient. Und das war für mich mental ein bisschen einfacher, Ich war aber nie in einer WM in einer schmetterschießenden Situation. Also da wäre ich sicherlich noch ein bisschen aufgeregter gewesen. Aber wie du gesagt hast, wenn du weißt, wir haben einen Torhüter drinnen, der bei 11 Meter sehr, sehr stark ist, dann gibt es der Mannschaft schon ein bisschen einen zusätzlichen Halt. Auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, dass ganz wichtig ist, dass der erste Schütze trifft. Und da sollte man gleich auch den Besten nehmen, weil dann gibt es der Mannschaft auch eine gewisse Sicherheit. Und das war bei Brasilien heute halt auch nicht. Ich vermute, oder da tue ich ihm vielleicht jetzt Unrecht, aber ich glaube, dass ich recht habe, dass der Neymar da als Letzter wieder der große Held sein wollte. Und jetzt ist der beste Schütze von den Brasilianern nicht einmal drankommen. Also das ist schiefgegangen.
Ich habe 78 die Ehre gehabt, einen Elfmeter zu verwandeln gegen Schweden. Muss dir vorstellen, gegen damaligen Ronny Hellström hat in der deutschen Bundesliga damals 9 Elfmeter gehalten. Aber ich habe nicht daran gedacht und habe ihm beim Schädel vorbeigeschossen. Nicht einmal einen Ball gesehen hat, weil mir dachte, wenn ich ihn elegant technisch schieße, spannt er mich ab. Ich habe ihm den Kopf weggeschossen und das war das 1:0.
Stopp, Robin. Damit war Österreich Gruppensieger bei einer Weltmeisterschaft.
Gruppensieger, ja, das ist eine alte Geschichte, die ist schon zu alt.
Naja, aber hören wir trotzdem noch gerne. Einen wahren Krimi gab es ja auch im Duell der Niederländer gegen Argentinien. Messi und Co. setzen sich ebenfalls erst im bzw. nach Elfmeterschießen durch. Hans, du darfst also weiterhin auf den Titelgewinn der Argentinier mit Lionel Messi hoffen.
Gott sei Dank. Eine Mannschaft habe ich noch.
Es war ein unglaublich hitziges Duell. Es gab gleich 15 gelbe Karten. Das bedeutet übrigens einen neuen Rekord bezüglich Verwarnungen bei einer Weltmeisterschaft. Hans, das war jetzt nicht so wirklich schön anzusehen, obwohl es dann 4 Treffer gegeben hat, noch im Spiel. Gehört das dann bei einem Viertelfinalduell auch manchmal dazu?
Ja, es gehört manchmal dazu. Und was ich jetzt gekriegt habe, auch geschickt von Freunden und so weiter und selber, was da alles passiert ist, was wir eigentlich nicht gesehen haben, nachher, war ganz fantastisch. Der Messi hat den
geschickt.
Man schaust zu dem, du Trottel.
Den Wout Weghorst, ja.
Van Gaal und ein Spieler, wunderbar. Auf Spanisch, auf Südamerikanisch ging das natürlich noch viel besser, aber der war mörderisch heiß.
Also du hast das alles verstanden natürlich, Hans.
Bitte?
Du hast das alles verstanden natürlich.
Ja, Freude.
Naja, klar.
Er hat geschimpft, so wie wir schimpfen, wenn einer vorbeigeht. Und du hast da gesagt, quasi haut über die Häuser, du Trottel. Also der war selbst der Interviewer hat gesagt, sie haben ruhig, Lionel, der hat ihm schon zugehalten. Also da waren etliche Vorkommnisse, na gut, es gehört auch zum Fußball, war ein echter Kampf, war eine echte Schlacht, ja.
Ja, und du hast es gesagt, auch nach Schlusspfiff waren da noch reichlich Emotionen drinnen. Während des Interviews meinte eben Messi in Richtung Wout Weghorst, was schaust du so, du Idiot? Übersetzt, davor legt er sich noch mit Trainer Louis van Gaal an. Andi, für dich war das alles des Guten zu viel oder gehören auch für dich manchmal solche Emotionen nach so einem unglaublich wichtigen Match auch dazu?
Schau, im Fußball ist momentan rennen so viele Moralaposteln herum, wo du immer nur brav und anständig sein musst. Der Fußball lebt aber von Emotionen und da musst du halt einmal während dem Spiel, nach dem Spiel, musst du gegenseitig was am Kopf ballern und nachher, wenn die Emotionen wieder weg sind, muss man halt vernünftig miteinander umgehen.
So ist es.
Aber ich kann das nicht leiden, wenn da immer das Slogan kommt mit FIFA, Fair Play und das und während dem Spiel ist das alles hinfällig, das ist logisch, weil jeder Spieler, jeder einzelne Spieler will für seine Mannschaft das Beste tun und man kann sich nicht vorstellen, unter welchem Stress die einzelnen Spieler jetzt gestanden sind, wenn du da vor 70.000, 80.000 Zuschauern hingehst zu einem Elfmeter, Entschuldigung, dann kommt ein Gegenspieler, tut dich vor dem Elfmeter vielleicht noch beschimpfen oder von der Konzentration abbringen, dass dann natürlich ein Wickel entsteht und während dem Spiel schon auch extrem aggressiv ist, weil die Argentinier schon eine Mannschaft sind, das sind schon, also die geben alles für ihr Vaterland. Und die Holländer haben halt zum Schluss dann zurückgefeiert mit 2 großen Stürmern. Das ist für mich jetzt wieder mal eine Geschichte, wo man sagt, okay, wir waren spielerisch nicht so gut das ganze Turnier, dann bringen wir De Jong und den Wout Weghorst, bringen 2 Giraffen vorne rein, die nicht kicken können. Und auf einmal waren es klar besser als die Argentinier. Drehen das Spiel von 0-2 auf 2-2, die Verlängerung geht los. Das Momentum ist ganz klar auf der Seite von den Holländern. Und ich habe gesehen, wie der Van Gaal zum Weghorst schon spricht, kommst ein bisschen weiter zurück, spielst irgendwo auf der Zehnerposition. Und genau das hat den Holländern wieder das Momentum genommen und darum sind sie ausgeschieden. Also ich will mich jetzt nicht einmischen, weil sie vor dem Fernseher sitzen, ist das alles ein bisschen einfacher. Und der Van Gaal ist ein Weltklasse-Trainer. Aber das sind halt so Ideen, wo man dann denkt, jetzt waren die Holländer richtig gut, sie haben das volle Risiko genommen, das Risiko hat sich ausgezahlt, in der Verlängerung dann wieder ein bisschen passiver geworden und dann haben die Argentinier wieder besser gespielt. Dann haben sie kurz vor Schluss einen Stangenschuss gehabt und hätten eigentlich in der Verlängerung das Spiel noch gewinnen müssen. Wie gesagt, ich will da jetzt nicht von der Ferne irgendwem Vorwürfe machen, aber das sind für mich so, hat die WM auch gezeigt, dass viele Mannschaften zuerst einmal wenig Risiko nehmen, normal spielen, stabile Abwehr. Und dann steht einer das Wasser bis zum Hals und auf einmal nehmen sie Risiko und auf einmal spielen sie Fußball. Und dann scheiden sie aber im Elfmeterschießen aus oder und dann sind sie traurig. Nein, seid nicht so deppert, seid früher ein bisschen riskanter und dann braucht es beim Elfmeterschießen nicht heim. Weil die Tränenflut, die es heuer gegeben hat bei der WM, ist alles auch irgendwie verständlich. Aber das war schon sehr, sehr extrem, muss man schon auch sagen.
Ja, aber das sind ja absolut interessante Aspekte, die du da beleuchtest. Und auch wenn es von zu Hause aus, von der Couch oft am leichtesten ist, aber du kennst dich ja auch ein bisschen aus im Fußball.
Nein, aber ich wollte nur sagen, weil ja heutzutage der Stil gar nicht mehr möglich ist, weil es gar nicht mehr seit Jahren gespielt wird. Du hast auf einmal zwei große Mittelstürmer, dann kommt der Virgil van Dijk nach vorne. Die Argentinier, bis auf Otamendi, haben relativ kleine Verteidiger gehabt. Und auf einmal waren chancenlos. Die waren chancenlos. Und ich glaube, jede Mannschaft, oder die ganzen Defensivspieler sind auf solche Situationen gar nicht mehr vorbereitet. Weil es einfach heutzutage bei einem Innenverteidiger ist das Wichtigste, dass er von hinten einmal schön ausspielen kann. Aber er gewinnt keinen entscheidenden Zweikampf oder Kopfball im eigenen Strafraum. Und da hat man gesehen, dass mit praller Wucht, mit Größe, dass das auch noch eine gewisse Qualität ist.
Probieren Sie AG1. Darin enthalten sind unter anderem wichtige Vitamine, Botanicals, dazu weitere wichtige Zutaten und alle Inhaltsstoffe, die sind hochqualitativ. AG1 hilft Ihnen, Verantwortung für Ihre Gesundheit zu übernehmen, ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Und wenn Sie sich fragen, ja, wie funktioniert jetzt das Ganze? Ich darf Ihnen sagen, super einfach. Wenn Sie möchten, vermischen Sie gleich bei Ihrem Frühstück einmal pro Tag einen Messlöffel mit 250 Milliliter Wasser. Auf athleticgreens.com/dab erhalten Sie kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und 5 Travel Packs zu Ihrem AG1-Abo dazu. Jetzt auf athleticgreens.com/dab informieren, AG1 60 Tage lang komplett risikofrei testen und Ihre Nährstoffversorgung ist unterstützt. Alle Infos dazu gibt's auch in den Shownotes. Ja, definitiv. Am Ende haben sich die Argentinier dann aufgrund von Nuancen, sagt man jetzt so, ist auch so, durchgesetzt im Elfmeterschießen. Dann kommen wir gleich zur Frage. Jetzt gibt's das Halbfinale. Hans, dich brauche ich sowieso nicht fragen. Alles in diesem Zusammenhang. Die Antwort von dir lautet Argentinien und Lionel Messi. Ja, richtig? Ja. Natürlich, also.
Was soll anders sein?
Die Argentinier kommen ins Finale, laut Hans Krankl. Martin, wie siehst du die Ausgangsposition? 50-50? Oder sind die Argentinier jetzt der Favorit? Oder gibt es wieder Elfmeterschießen und die Kroaten stehen im Finale?
Also ich würde Argentinien raten, in 120 Minuten eine Entscheidung zu finden. Das traue ich aber den Argentiniern zu. Und ich habe das ja schon ein paar Mal, glaube ich, in dem Podcast in den letzten Tagen und Wochen gesagt. Argentinien hat nach dieser Start-Auftakt-Niederlage ganz einfach eine Reaktion gezeigt. Die haben den größten Druck gehabt, mussten zweimal gewinnen. Das haben sie gegen Mexiko und Polen geschafft. Und man sieht jetzt auch, diese Mannschaft ist in sich gefestigt. Und deswegen traue ich dieser Mannschaft alles zu. Ich gehe sogar so weit und sage, Argentinien ist ja die einzige Mannschaft, also im Gegensatz zu den Kroaten, die Frankreich auch in einem Finale schlagen kann.
Das hört der Hans sehr gerne. Die Frage ist, hört das auch Andi Herzog gerne? Stimmst du Martin zu? Wie siehst du jetzt die Position der Argentinier?
Ich sehe es genauso wie der Martin mit den Argentiniern und sie sind die Mannschaft, denen oft schon das Wasser bis zum Hals gestanden ist und sie sind immer noch dabei. Messi wird von Spiel zu Spiel stärker, das ist auch ein ganz entscheidender Faktor. Lautaro Martinez, der eigentlich bis jetzt nur ein Lüftchen war, wenn er reinkommen ist.
Viele sagen, er war der Torverhinderer.
Ja, und jetzt hat er einen entscheidenden Elfmeter reingehauen. Also wie der so Junge hingegangen ist, haben wir doch das auch noch jetzt 4-2-0. Dann gleicht Holland noch aus und jetzt muss der, den eigentlich wenig gelungen ist, obwohl er normaler Superstürmer ist bei Inter Mailand. Aber das sind auch vielleicht so Momente, wo sie das jetzt, wo er den Turnaround kriegen kann und auch zum Helden gegen Kroatien werden kann. Aber die Kroaten sind abgebrüht, haben eine gute Mannschaft, das wird ein enges Spiel. Und ich glaube, die Mannschaft, die in Führung geht, wird's dann machen. Weil ich glaube nicht mehr, dass wenn Argentinien in Führung geht, dass dann sie wieder einen Vorsprung nehmen lassen. Und die Kroaten sind auch zu abgekocht, dass da eine Möglichkeit haben, wenn sie riechen, dass weiterkommen können, dass da taktisch irgendeinen Fehler machen oder so wie Brasilien sie auskontern lassen. Sind auf einmal 3-4 Spieler im eigenen Strafraum bei einer 1-0-Führung. Das passiert beiden Mannschaften sicher nicht, weil sie viel zu viel Leidenschaft und taktische Disziplin haben. Aber ich würde mir trotzdem aufgrund von Messi, obwohl ja Modric natürlich auch stehe, auf Finale Argentinien gegen Frankreich wäre, glaube ich, schon das Nonplusultra dieser WM.
Also der Konsens hier im heutigen Podcast ist auf jeden Fall gegeben. Ich nehme hier dreimal Argentinien als Tipp fürs Finale wahr.
Ja, und bisher. Die haben ja noch Di Maria und den Dybala würden wir auch gerne, vielleicht kommt die auch noch einmal ins Spiel. Ne?
Schauen wir mal. Vielleicht darf er irgendwann noch einmal mitwirken. Das bisher beste Match bei dieser WM war das Viertelfinalduell der Franzosen mit den Engländern, sag ich jetzt einmal, und ich bin wahrlich nicht der Einzige, der diese Meinung vertritt. Der Titelverteidiger setzte sich am Ende knapp mit 2-1 gegen die Three Lions durch. Hans, dieses Spiel hatte wirklich so ziemlich alles zu bieten. War es auch für dich das bisher beste Match bei dieser Endrunde?
Kann ich jetzt nicht so sagen. Ja, weil es sehr gut war und beide Mannschaften eigentlich sehr gute Mannschaften sind. Und Frankreich hat wieder bewiesen, dass sie es geschafft haben, also die Franzosen. Aber das haben wir auch schon von Anfang an gesagt. Die Franzosen waren ein Mitfavorit. Die haben ganz einfach eine tolle Mannschaft mit tollen Spielern bei den besten Vereinen und mit Mbappé natürlich ein Glanzstück, so wie Neymar oder wie Messi. Das ragt noch heraus, aber die sind ja als Mannschaft geschlossen. Das war ein super Spiel.
Ja, weil du Kylian Mbappé jetzt gleich erwähnt hast, hat bei dieser WM 5-mal getroffen, führt die Torschützenliste an. Wie sehr hat dir der Auftritt von ihm gegen die Engländer gefallen? Ich denke, wir alle können von ihm auch nicht in jedem Match 100 Dinge erwarten, naja, oder Hans?
Ist klar. Jetzt waren die vorigen Auftritte waren sehr, sehr gut. Gegen England war etwas weniger, aber das ist ja normal, weil die ganze Welt schaut auf den natürlich, der steht unter Druck, der über Druck einmal eh schon geredet, das ist so, aber der wird dem her und der ist ganz einfach im nächsten Spiel, wenn man sagt, das letzte Mal war er nicht so gut, ist der wieder entscheidend da. Bei entscheidenden Momenten, das ist fix, das ist ein Superspieler, der wird wahrscheinlich wird der Serbe von Ronaldo, Messi, Neymar antreten aufgrund seines Alters. Im Moment ist es so, dass der nächste Beste ist.
Ja. Wobei man sagen muss, er hat natürlich gegen einen Kyle Walker gespielt und dann die englischen Medien auch schon gesagt, also das wird ein interessantes Duell, weil das ist auch eine Maschine auf der
das rechten Seite. Das Kryptonit.
Rechter Verteidiger von Manchester City und für immer dann auch wieder vom Fernsehen machen wir da immer ein paar Überlegungen. Ob es was bringt oder nicht, ist wieder die andere Geschichte. Aber da habe ich mir dann gedacht, okay, der Luke Shaw ist halt mehr der Offensivverteidiger von den Engländern, aber defensiv jetzt nicht so stark. Und wenn man da geswitcht hätte, die zwei schnellen Spieler, Dembele und Mbappé, vielleicht einmal alle 20 Minuten, dass der Mbappé einmal gegen den Shaw spielt, vielleicht wäre er da, hätte er sich öfters mehr in Szene setzen können. Aber man sieht, die zwei Außenstürmer, die gegen England wirklich nicht gut waren, dann kommt halt wieder eine klassische Nummer 9 zu tragen, Olivier Giroud. Und es ist einmal höchste Zeit, dass man auf den muss man schon dazu erzählen, wenn man sagt, WM-Titel, der Didier Deschamps weiß ganz genau, was er seit Jahren von diesem Spieler hat. Und jetzt muss man noch dazu sagen, der Benzema ist nicht dabei und der fällt einer ja gar nicht.
Giroud ist klasse, Giroud.
Selbe klasse. Aber Benzema. Eins möchte ich auch noch dazu sagen, für mich haben die Engländer fantastische Leistung geboten. Sie waren fast ein bisschen besser wie die Franzosen. Klar, wenn sie in Rückstand gerät, musste ein bisschen mehr nach vorne spielen. Aber es war absolute Topleistung, die ich den Engländern gegen Frankreich ehrlich gesagt nicht zugetraut hätte.
Hans, wie sehr hat dir der Auftritt der Engländer gefallen?
Auch wie der Andi sagt, das stimmt schon. Die Engländer waren nahe dran, aber die Klasse der Franzosen ist ganz einfach nicht wegzudenken. Genau richtig, was er gesagt hat.
Ja, und eins bleibt auch bestehen. Elfmeter und England, das ist weiterhin keine Erfolgsgeschichte. Wir wissen alle, was damit gemeint ist. Harry Kane war am Ende die tragische Figur, vergab kurz vor Ende der Begegnung seinen zweiten Elfer. Englands Kapitän und sein Gegenüber, Torhüter Hugo Lloris, die kennen sich ja bestens von den Tottenham Hotspur. Hans, das war schon eine unglaublich spezielle Konstellation. Ich denke, du hättest auch den zweiten Elfmeter, die Ausführung noch einmal übernommen.
Ja, aber ich hätte den zweiten auch reingeschossen.
Ja, ich wollte gerade sagen, du hättest ihn. Hättest du ihn auch wieder so halb hoch links probiert oder ins andere Eck?
Meinen zweiten hätte ich auch wieder voliert, genau mitten am Fleck. Einen richtigen Fleck. Wer Fußballer wissen, was ich meine.
So ist es.
Beim Fleck ist, ich brauche das nicht erklären. Ja, was so ist.
Aber eine Frage an die beiden Trainer. Aufgrund der Situation, ne? Es ist 82. Minute, es möchte der Kapitän den zweiten Strafstoß schießen, noch dazu gegen einen Torhüter, mit dem er jeden Tag trainiert. Hättet ihr da eingegriffen? Ich meine, ist ja nicht so, dass es nicht bei England, ich sage jetzt einmal, einen Henderson gibt, einen Foden gibt. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch im Spiel war, aber jedenfalls, es gibt genug Spieler, die in der Lage gewesen hätten sein müssen, da auch ein Tor zu schießen. Ja, also, wie seht ihr das? Mount, Raheem Sterling, so, die waren dann, glaube ich, schon drinnen, weil der Henderson und der Saka sind rausgenommen worden.
Bei mir hat er wieder geschossen, genau wie es war, und bei mir hat er getroffen, aber ich war nicht der Trainer von England.
Na, bei mir ist die Situation schon, wir haben gerade gesprochen, dass die Engländer immer Probleme beim Elfmeterschießen haben, und der Bukayo Saka, der Junge, der hat ja einen ganz entscheidenden verschossen bei der letzten Europameisterschaft. Also für mich war klar, der Harry Kane ist der absolute Topstürmer der Engländer, der Torjäger. Ich war gewusst, dass er den ersten Elfmeter extrem scharf schießen wird, weil gegen den Tormann von deinem Club, beide von Tottenham Hotspurs, da tust du jetzt nicht irgendwie am Tormann schauen, weil das ist zu riskant. Und ich habe mir gedacht, er geht sicher zum zweiten hin und wird ihm genauso wieder scharf einfetzen. Er hat halt ein, zwei Meter drüber geschossen, und das passiert normalerweise einem Spieler wie ein Harry Kane nicht, weil ich bin in der Premier League schon oft entscheidende Situationen von ihm gesehen, wo ich mir gedacht habe, bumm, jetzt wird es aber schwer, der Elfmeter wird nicht leicht. Und der geht hin und knallt die Bälle ins linke Kreuzeck, ins rechte Kreuzeck. Also da war für mich gar keine Diskussion, dass der andere antritt zum zweiten Elfmeter.
Ja, und Harry Kane, also er muss sich unglaublich sicher gefühlt haben, weil er hat sich auch sofort den Ball geschnappt, war unglaublich fokussiert und ja, hat volles Risiko genommen. Er ging dann etwas ja, über das Tor.
Da kommt man oft zum Thema, ja, ich habe Verantwortung übernommen, weißt? Aber es gibt ja
Spieler. Aber solche Spieler will man doch haben, Andi.
Na, genauso, in Harry Kane, in Torjäger und in Kapitän. Der soll Verantwortung übernehmen. Aber heutzutage rennt oft einmal ein Würstel hin, weil er ein Tor schießen will, verschießt dann und sagt, ja, ich wollte Verantwortung übernehmen. Aber der steht in der Hierarchie auf der Nummer 7 oder 8. Also putz die, lass die ein, zwei Leader die Entscheidung treffen, und der Harry Kane ist der absolute Leader von England, und darum war es klar, dass er den Elfmeter schießen wird.
Normal ist vorgegeben, wer die Elfmeter schießt. Es kann nicht jeder hinrennen, jeder Wappler, sondern normalerweise... muss das aufscheinen, dass die ersten fünf schießen, wenn mit einem was passiert oder der ist verletzt, dann muss man einen Ersatzmann haben.
Schau, in der österreichischen Geschichte war es so, in den 70er Jahren und bis zur Mitte der 80er Jahren hat ein gewisser Hans Krankl die Elfmeter geschossen und danach ein gewisser Anton Polster. Und ein anderer Spieler hat sich gar nicht hingestellt zum Strafraum, weil wir haben gewusst, wir können ja maximal beim Jubeln unterstützen, aber schießen dürfen wir nicht.
Ja, genauso ist es. Eine wahre oder Geschichte. 19,
ja, bis auf 1998 bei der WM.
Ja, da war der Toni Polster zum Glück schon duschen, okay. Sonst hätte ich bis heute noch kein WM-Tor geschossen.
Also da durfte Andi Herzog gegen die Italiener jubeln vom Punkt aus. Jubeln durften auch die Franzosen durch Tchouameni zum 1:0. Auch da gibt es Diskussionen. War der jetzt haltbar? Wie viel Schuld hat der Englands Torhüter Pickford? Andi, gibst du dem Schlussmann der Engländer eine Teilschuld? Hätte er den noch parieren können? Da wird dann oft gesprochen, ein Weltklasse-Torhüter, der wäre da noch hingekommen mit einem Zwischenschritt.
Also jetzt war kein grober Potzer, aber ich glaube schon, ja, er hat ja dann einen Zwischenschritt gemacht, aber ich bin jetzt keiner, der sich bei Torhütern ausgeht. Ich weiß ja, dass als Offensivspieler schaue ich mir einen Tormann an und dann weiß ich ungefähr, was er für Stärken, Schwächen hat. Aber ich glaube schon, dass da den ein oder anderen Torhüter bei dieser WM gegeben hätte, der diesen Schuss gehalten hat. Weil er war zwar schon platziert durch die Beine durch, das ist das Einzige, wo man Tormann vielleicht sagen kann, okay, er hat den Ball relativ spät gesehen. Aber trotzdem hätte er sich mehr strecken müssen. Ich glaube jetzt nicht, dass er ganz unhaltbar war.
Vielleicht hätte ihn ein Jensny von den Polen gehalten, Hans. Wie siehst du diese Thematik? Ist das schon zu viel in der Kritik?
Ich bin derselben Meinung. Der Schuss war haltbar. Er hat ihn relativ spät gesehen, aber er hätte ihn können halten, ja.
Martin, bitte.
Nein, ich wollte nur sagen, wenn wir also da jetzt über einen Torhüterfehler reden, ein Torhüterfehler im Viertelfinale, da hat es einen gegeben.
Und der war ich denke nicht, dass jemand sagt, ein Fehler, aber das...
Nein, Fehler war
sogar ein von Portugal.
Nein, Fehler. Fehler nicht,
der Adam. Wenn er muss ich den beim Schuss hindern. Ein Spieler könnte auch mal vielleicht jemanden am Schuss hindern. Ja?
Da, nein, da bin ich 100% bei dir, Martin. Angriff der Franzosen. Und 8 Spieler waren im eigenen Strafraum drinnen von den Engländern. Und die defensiven Mittelfeldspieler dürfen sich nicht genau vor die Innenverteidiger aufhalten, sondern müssen 5-6 Meter weiter rausschirmen und dann hätten sie den Schuss wahrscheinlich blocken können.
Da bricht der Trainer aus ihm hervor. Das gefällt mir.
Nein, aus eigener Erfahrung kann ich das nicht sagen, weil ich mich nicht
gefällt auch mir. Zum Blocken. Aber Andi, da gab es ja auch ein vermeintliches Foulspiel, um das kurz zu halten. Was für dich ein Foulspiel? Was
direkt? Ja, ich habe es während dem Spiel nicht mitbekommen, aber danach in der Wiederholung glaube ich schon, dass man da ein Foulspiel also geben hätte können von Upamecano.
Gut, aber über den VAR und Schiedsrichterentscheidungen werden wir
nicht reden. Also das ist kein Eingriff.
Nicht diskutieren?
Nein, da braucht man deshalb nicht diskutieren. Wenn er Foul gibt, wie der Andi sagt, dann hätte er Foul gepfiffen.
Aber genau, kann nicht keine klare Fehlentscheidung.
20 Sekunden später fällt, dass unmittelbar vor einer Torerzielung in der Entstehung, ne, in dem EPP, wie das im Fachausdruck heißt, also in der Entstehung eines Angriffs zum Tor muss ein Foul sein, dass dann der Videoschiedsrichter eingreift. Aber das, ganz ehrlich, das war ja gefühlt Ewigkeiten davor und da hätte es viele Möglichkeiten gegeben, einzugreifen. Also wenn man da eingreift, dann wissen wir gar nicht mehr, wie weit man zurückspulen soll. Ja, also deswegen finde ich das war möglicherweise ein Foulspiel, aber der Schiedsrichter hat es durchgehen lassen und dass das dann Ewigkeiten später zu einem Tor führt, ganz ehrlich, das hat, finde ich, dann nichts mehr damit zu tun, ob der Videoschiedsrichter eingreifen soll.
Und ja, er hat ja bei Vorsituationen weiterspielen lassen, wo so es kein Tor gegeben hat. Also es waren halt ein paar Situationen, wo man sagen hätte können, okay, es hätte auch pfeifen können. Ne?
Ja, ewiges Thema, die Schiedsrichter und dann auch noch der VAR, aber wir wollen und müssen jetzt noch über ein weiteres Team sprechen, den kommenden Gegner der Franzosen. Marokko steht als erstes afrikanisches Land bei einer Fußball-Weltmeisterschaft im Halbfinale. Hans, das ist einfach eine sensationelle Geschichte und da geht einem wirklich das Fußballerherz auf.
Das ist eine sensationelle Geschichte, das ist nicht zum Erwarten, ich hätte es nicht erwartet und viele andere auch nicht und diese Mannschaft hat sich zwar mit einem sehr defensiven System, aber doch trotzdem mit Herz, mit Leidenschaft, mit Einsatz und mit noch mehr bis dorthin gebracht. Das ist erlaubt, ihre Spielweise ist auch erlaubt, da ist nichts dagegen zu sagen. Und haben sich bis ins Semifinale gebracht. Also es ist großartig, großartig, mit denen hat niemand gerechnet.
Ja, wirklich eine unglaubliche Geschichte und die Marokkaner setzen sich im Viertelfinale gegen die Portugiesen mit 1-0 durch. Gut, ja, Portugiesen, ui, über Cristiano Ronaldo müssen wir dann auch noch sprechen. Hans, das war's jetzt dann wohl. Tränenreicher Abschied, verständlicherweise. Er hat ja schon gemeint in einem Posting, der Traum von einem WM-Titel, der ist jetzt endgültig vorbei. Das wird's wohl gewesen sein mit dem Nationalteam.
Noch einmal, ich glaube, beim letzten Mal schon gesagt.
Ja.
Ich bin Messi, ich bin nicht Ronaldo, aber ich verehre den Ronaldo genauso. Das waren die zwei Spieler, die die letzten 15 Jahre den Fußball geprägt haben und das Beste vom Besten waren. Und nochmal, ich bin Messi und nicht Ronaldo, aber ich muss hier an dieser Stelle schon wieder und noch einmal und wieder den Messi in Schutz nehmen. So wie man jetzt mit ihm umgeht, das hat er sich nicht verdient.
Den Ronaldo in Schutz nehmen.
Den Ronaldo in Schutz nehmen, entschuldigen, weil das hat er sich nicht verdient. Was dieser Mann für sein Land geleistet hat, für seine Insel, was der für die Kinder macht, neben dem Fußball, was der im Fußball geleistet hat, bei seinen Vereinen, bei seiner Nationalmannschaft, die Art und Weise, wie man jetzt mit ihm umgeht, von der Öffentlichkeit her, nicht vom Trainer. Der Trainer kann einem rausstellen und kann sagen, jetzt bist du nicht gut genug, kommst erst rein. Das ist eine Trainerentscheidung, das ist zu akzeptieren. Aber das Rundherum, wie es jetzt mit ihm umgeht, das geht
nicht. Bin ich 100% beim Hans dabei.
Das geht nicht.
Das ist für mich ein Thema. Das werden Leute, die nicht Fußball gespielt haben, werden das nicht verstehen. Die werden sagen, na, jetzt ist es vorbei, er ist nicht mehr so gut. Keine Frage. Und auch wenn ihm der Trainer nicht aufstellt, der muss wissen, welche Stärken hat er jetzt noch mit 37 Jahren? Kann er der Mannschaft helfen oder nicht? Dass einem ein Trainer nicht aufstellt, das ist der Einzige, der über ihn urteilen kann. Aber dass eine Zeitung oder was immer das war, eine Umfrage macht, ob der Ronaldo noch spielen darf oder nicht, und dann sind 90% dagegen, das ist für mich eine Schweinerei hoch 10, weil genau die Leute sind ihm wahrscheinlich die letzten 15 Jahre hinten reingerochen bis ins Letzte. Und da zeigt man halt wieder, es ist in jedem Land so. Es ist nicht in, es ist in Österreich so, es ist in Deutschland so. In Brasilien habe ich jetzt Geschichten gehört, wie man mit einem Ronaldo umgeht oder mit einem ehemaligen Weltklasse-Spieler. Also das ist einfach so, wenn deine Zeit gekommen ist und du zeigst die ersten Schwächen, musst davor, musst dann einen Stallhelm aufsetzen und darfst sie links und rechts nicht bieren lassen. Und man hat schon gesehen, dass die Zeit bei Manchester, die letzte Zeit bei Manchester United an ihm nicht spurlos vorbeigegangen ist, weil er hat die eine oder andere Situation gehabt, auch bei einem Abschluss, der in einem Flow, so wie er früher war, oder die Bälle blind reingehauen. Und da hat ihm jetzt auch die Leichtigkeit ein bisschen gefehlt.
Ja, und oft ist leider dann das hässliche Gesicht der Öffentlichkeit, wenn es dann nicht mehr so gut läuft, dann vergessen das die Leute viel zu schnell. Wir wollen jetzt aber nicht auf die Marokkaner vergessen. Ich habe es ja schon gesagt, die stehen überraschenderweise im Halbfinale, treffen dort auf den amtierenden Weltmeister Frankreich. Die Marokkaner mussten in den bisherigen 5 Spielen erst wie viele Gegentreffer hinnehmen? Martin? Oder
nicht? Nein. Ja, das ist jetzt keine
schwierige Frage. Einfach.
Es war nur ein einziger und der war noch dazu ein Eigentor, würdest du jetzt dann gleich noch...
Weißt du gegen wen?
Es war in der Gruppenphase.
Gegen die Kanadier. Ja, warum ist es so schwierig, den Marokkanern ein Tor zu erzielen, Martin?
Bono.
Hans!
Bono ist mein Liebling.
Warum? U2.
Der heißt genauso wie der Leadsänger von U2. Der muss ein guter Tor machen.
Ich habe sofort gewartet.
Die Aufstellung gesehen, ja. Beim ersten Spiel, da im Tor steht Bono. Habe ich eigentlich schon im Insgeheim habe ich eigentlich schon gewusst, dass das so weit kommt. Jetzt kommt er. Warum habe ich nicht daran gedacht?
In seinem Stadion hast du besonders gerne getroffen, ne? In Sevilla.
Naja, da war schon, da sind die Trauben am Baum sehr hoch gegeben, ja. aber schon.
Schönes. Ja. Nein, Bono ist natürlich super, aber im Prinzip habe ich vorhin am Beginn des Podcasts so interessant gefunden, wie der Andi noch einmal erwähnt hat, was die Niederlande ausgemacht hat, dass sie plötzlich 2 Stürmer hereingebracht hat, volles Risiko gegangen ist und wurde damit zumindest kurzfristig belohnt. Und das war eigentlich eine der seltenen Momente, wo etwas anders war. Man freut sich dann schon so richtig, wenn sie was verändert. Denn ansonsten muss ich wirklich sagen, und wir sprechen da hier mit der Hans, hat noch mehr und noch länger Weltmeisterschaften verfolgen können. Der Andi und ich sind ungefähr gleich heute auch. Im Prinzip ist ja etwas heuer für mich, abgesehen davon, dass es das erste Mal nicht im europäischen Sommer eine Weltmeisterschaft gibt, das hat sie wirklich noch einmal verstärkt, stärker als 2018, dass durch die Globalisierung alles ähnelt. Also um anders zu formulieren, früher hat man irgendwie den Eindruck gehabt, der Fußball ähnelt jenem Ort, an dem er gespielt wird. Ne? Brasilien, haben wir gesagt, da wird gegeigt. In Afrika, die Mannschaften, da ist die Freude da, da gibt es aber dafür kein taktisches Korsett. In
Ostasien wurde
unberechenbar. In Ostasien wurde eben gespielt, die laufen nicht mit 10 Feldspielern, sondern mit 14. So ungefähr hat man den Eindruck gehabt. Und dann natürlich nicht nur in den Konföderationen, sondern selbst in den Konföderationen, also natürlich die Argentinier waren immer dann auch schon, oder die Urus und so, die waren immer schon sehr physisch stark. Und in Europa, die Spanier waren feine Techniker, die Deutschen haben in den 70er, 80ern und 90ern ausschließlich gekämpft. Mittlerweile alles vom selben. Es ist eigentlich, widerspiegelt sich nur mehr die Zeit und es ist ja kein Wunder, weil zum Beispiel die Marokkaner, der Großteil ist in Europa geboren. Die haben nur einen marokkanischen Pass, weil die Eltern oder die Großeltern aus Marokko sind. Das heißt, die leben so. Und spätestens mit 14 kommen die anderen alle in eine Akademie. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Die werden alle gleich ausgebildet. Es ist halt vieles vom selben. Und deswegen freut man sich dann schon so, wenn dann einmal plötzlich was ja, Sensationelles passiert. 2 Stürmer.
Absolut.
Selbst die Holländer haben die Identität verloren mit 4-3-3.
Absolut, hundertprozentig richtig. Und auch das, was der Andi zuerst gesagt hat, mit den Holländern, mit den 2 Stürmer. Plötzlich ist man abgekommen, weil man verloren war. Und hat eingestellt, so wie, ich sag's immer, weil das so lustig, das klingt alles so lustig, aber am alten Rapidplatz, wie ich mit 17 Jahren in die erste gekommen bin, ich rede gar nicht, wenn ich gespielt habe, weil da war ich nur Ersatz, als Juniorenspieler war ich der Ersatz für Toni Fritsch und für Hans Butzek. Damals war es am Rapidplatz so, wenn es 15 Minuten vor Schluss gegangen ist, hat es geheißen, hoch im Ballen 4 am Butzek Hans, und der hat entweder die Tore geköpft oder hat die Tore mit dem Kopf aufgelegt. Nicht? Und jetzt, weiß nicht, wie viele Jahre das ist 60 Jahre nachher, wiederholt sie sich. Genau dasselbe, was der Andi gesagt hat. Genau dasselbe. Genau dasselbe.
Die Wichtigkeit der Stürmer, die ist einfach nicht zu unterschätzen. Andi, noch ganz kurz deine Einschätzung zum Duell der Marokkaner mit den Franzosen. Geht das Wunder von Marokko weiter oder ist im Halbfinale jetzt dann Schluss?
Naja, ich habe mir jetzt die Geschichte angeschaut von den Marokkanern. Zuerst musst du mal in Afrika qualifizieren. Da qualifizieren sich nur 5 Mannschaften. Und die haben in die Playoffs, ich weiß jetzt nicht, gegen irgendeinen, glaube ich, einen schwarzafrikanischen Supergegner sich ganz klar durchgesetzt, weil sie auch in der Quali ganz, ganz wenig Tore bekommen haben. Sie sind taktisch total diszipliniert, haben Außenspieler mit Ziyech, die eigentlich normal Individualisten sind, aber die marschieren für die Mannschaft und warten dann halt auch den richtigen Moment ab. Und dann haben sie schon auch ihre Qualitäten, dass sie nach vorne gefährlich werden können. Sie spielen eher defensiv, aber nicht irgendwie nur Bälle wegschießen, Zeit verzögern. Für das können sie einfach viel zu gut Fußball spielen. Jetzt in Bezug auf das Spiel gegen Frankreich habe ich eine interessante Geschichte einmal miterlebt. Ich war vor, ich weiß nicht, 2014, 2015, war das größte U21-Turnier Europas in Toulon in Südfrankreich. Da war ich mit der USA vertreten als Olympiacoach und das Finale war Frankreich gegen Marokko in Frankreich. Stadion 20.000 Zuschauer, da waren sicher 18.000 Marokkaner. Und ich habe mir gedacht, die Franzosen, da sind auch jetzt ein paar Spieler dabei, die in der Liga spielen, auch im Nationalteam, richtig gut. Und die Marokkaner waren besser. Also ich bin in dem Stadion gesessen, da war eine Stimmung. Ich habe mir gedacht, das gibt es ja nicht, weil von Afrikanern hat man immer erwartet, sagen wir Nigeria, Ghana, diese Spieler, die halt immer wieder traumhafte Dribblings machen, Tempos. Aber man darf die Nordafrikaner nicht unterschätzen und die haben sich jetzt in den letzten Jahren mit Ägypten, Marokko, glaube ich, sind die sogar jetzt aus dem afrikanischen Kontinent mit die stärksten, weil sie am taktisch diszipliniertesten spielen. Und das wird kein Honigschlecken für die Franzosen. Also es wird, das Stadion wird sicher wieder voll sein zugunsten von Marokko. Und wenn du bei der ganzen WM erst quasi ein Gegentor gekriegt hast durch ein Eigentor, dann kannst du dich schon auf die Defensive, auf einen super Tormann verlassen. Aber sie kommen gegen Frankreich mit Mbappé, mit Olivier Giroud, jetzt auch wahrscheinlich am stärksten Gegner, den sie bis jetzt gehabt haben. Und ich glaube trotzdem, dass sie die Franzosen durchsetzen werden.
Ja, und die Geschichte mit dem Trainer Walid Regragui ist ja auch eine unglaubliche. Da gab es ja das Zerwürfnis mit Halil Hodžić. Genau. Der hat Hakim Ziyech nicht mitgenommen. Dann haben aber die Verantwortlichen gesagt, nein, Ziyech, der bleibt nicht zu Hause. Und dadurch wurde dann der neue Trainer bestimmt. Seit 3 Monaten ist er dort im Amt.
Und jetzt weißt du aber auch, warum der Ziyech nach hinten sprintet, hinten reingrätscht, weil jetzt kann er sich nicht erlauben. Weil jetzt haben quasi die Stars gesagt, wir wollen mit dem Trainer nicht weiterarbeiten, obwohl sie trotzdem erfolgreich waren in der Vergangenheit. Jetzt kommt ein neuer Trainer und wenn man sieht, mit welcher Leidenschaft der da auf der Linie mitlebt die ganze Zeit, dann ist es kein Wunder, dass die Mannschaft auch mit so viel Leidenschaft, mit so viel Herz spielt. Und wie gesagt, also wenn du einmal in einem Semifinale bist, muss erst einmal besiegt werden, aber Frankreich ist für mich trotzdem der große Favorit bei der WM.
Und Andi, auf wen treffen dann die Franzosen im Finale?
Ich glaube auf Argentinien. Ich glaube auf Argentinien. Wird's? Finale Mbappé gegen Messi wäre natürlich ein Traum. Modric ist auch ein super Spieler, aber ich würde das Finale Argentinien gegen Frankreich schon bevorzugen, muss ich ehrlich sein.
Und schaffen dann die Franzosen das, was die Brasilianer vor 60 Jahren geschafft haben, dass sie den Titel verteidigen können?
Glaube ich schon, weil man sieht in den letzten Jahren bei Großereignissen, wie kompakt die Franzosen waren, könnte ich es mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Und der Didier Deschamps, ich habe gegen ihn gespielt, das war ein richtiger Sechser, ein richtiger Ungustel, aber der war ein Spieler, Kapitän, hat ja schon gespielt wie ein Trainer. Der hat die Mannschaft rund um sich geführt und genauso ist er jetzt als Trainer und darum ist er seit Jahren auch mit der beste Trainer auf der Welt und so erfolgreich.
Ja, wo der Spieler und als Trainer Weltmeister Hans. Ja.
Und als Trainer sehr nett, also sehr netter Kollege. Ich war oft bei Auslosungen, habe ich mit ihm gesprochen, weil als Gegenspieler am Spielfeld
ist man nicht so nett zueinander.
Miteinander umgegangen. Und ich werde ihn eigentlich nie leiden können, aber mittlerweile schätze ich ihn sehr.
Das habe ich da immer gesagt, du sollst nicht mit den Gegnern sprechen. Und jetzt kommt es raus, du hast mit denen auch.
Ja. Bei uns im Podcast.
Sprich nicht mit deinen Gegenspielern.
Ja. Das war's. Er hat nicht auf dich gehört, Hans.
Nein, das erfordert das was, jetzt, Martin.
Was du jetzt?
Ja. Was erlauben, Herzog? Hans,
aber ich wollte. Also. Ich tippe ganz klar auf Argentinien gegen Marokko.
Oh, starker Tipp, Martin.
Ich möchte mal was anderes sagen.
Naja, warum auch nicht? Das ist die Marokkaner definitiv zuzutrauen.
Das ist mal Fahrt. Argentinien gegen Marokko.
Sehr stark. Marokko.
Weil der Hans gerne hätte, dass Argentinien Weltmeister wird. Und er meint, es ist gegen Marokko einfacher. Ich glaube, dass... man kann überhaupt nichts sagen heutzutage mehr, weil einfach Kleinigkeiten entscheiden, wie wir sehen. Aber Marokko, glaube ich trotzdem, dass es jetzt schön ist, wenn sie dann im kleinen Finale am Samstag im Einsatz sind. Und zu Frankreich nur ein Gedanke. Ich glaube, das wird überhaupt die Mannschaft sein, die 2024, 2026, 2028 immer um den Titel und in der Saison wahrscheinlich auch den Titel gewinnen wird. Braucht ihr nur den Kader ansehen. Manchmal wird man zum Glück gezwungen, wie ich schon gesagt, Giroud statt Benzema, der geht vielleicht gar nicht ab. Pogba wäre eigentlich Stammspieler, jetzt spielt Rabiot, ich finde, der macht das hervorragend.
Kanté auch kommt, nicht dabei.
Der Kanté, der wird dann aber irgendwann dann einmal nicht mehr dabei sein, weil er schon über 30 ist, aber mit Kunku ist zum Beispiel einer, wo ich sage, der würde dieser Mannschaft genauso gut tun, Mbappé und Kunku auf der anderen Seite, Muani, der beim Glasner bei Frankfurt spielt, Fofana, einer der teuersten
Innenverteidiger, Simakon von Leipziger Verteidiger,
also gar nicht dabei. Da kommt so viel nach und da ist auch schon jetzt so viel im Kader, ich muss sagen, da kommen die anderen, meines Erachtens, das kann sich nicht ausgehen, da kann sich nur die Mannschaft selbst schlagen, indem man vielleicht keine Einheit ist. Das ist das Spannende an der Geschichte. Aber wenn man so einen Trainer hat wie den Deschamps, dann traue ich den Franzosen zu, dass das eine unglaubliche Machtdemonstration in dem ganzen Jahrzehnt sein wird.
Noch eine sehr klare Ansage von Martin Konrad am Ende unseres heutigen Podcasts. Und wir dürfen auch gespannt sein, wie lange Didier Deschamps noch Trainer des französischen Nationalteams bleiben wird. Ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Vielen Dank, Hans. Vielen Dank, Andi und Martin. Danke. Ja, schön langsam steigt die Weihnachtsstimmung. Was hast du noch für uns parat, Andi?
Nein, ich wollte nur fragen, wenn wir so viel über Argentinien gesprochen haben, hat es nicht einen österreichischen Spieler gegeben, der in Argentinien einmal so viele Tore geschossen hat?
Soll es gegeben haben?
Hör mal auf mit dieser alten...
Schoko Schachner, Schoko Schachner. Frohe Weihnachten, wollte man es nicht
mehr. Ja, ein sehr schönes Ende.
Ich bin wenig, aber du hast recht.
Sehr schön.
Unerhört, oder?
Seine Rotspippen, was? So unglaublich.
Ja.
Ja? Der legt den Rotspippen nicht da, egal wie er ist. Familienvater und du schon ein alter Hund und eine Rotspippen. Na gut.
Das soll es für heute gewesen sein. Die zwei Halbfinalspiele stehen vor der Tür und das kurz vor Weihnachten. Da muss man sich auch erst einmal daran gewöhnen. Aber Hans, bei dir, die Weihnachtsstimmung, die ist schon vorgegeben.
Ja, aber wir kommen noch einmal zusammen, wie ich weiß. Wir kommen noch einmal zu einem Podcast zusammen und Weihnachten rückt immer näher. Jawohl.
Und dann sehr singst schön. Du für uns, Hans, ein Weihnachtslied, ich hoffe.
Ja, es gibt auf Hawaiianisch, Hans, bitte ganz kurz.
Melikaliki Maka.
So ist es und da gibt es ein wunderschönes Weihnachtslied und vielleicht gibt uns das Hans Krankl tatsächlich dann noch zum Besten. Also für heute sage ich vielen lieben Dank an euch drei, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Ciao.
Ciao, Baba.
Viel Dank.
Ciao.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Ja, also schön war's und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch einen Podcast-Hinweis. Wir melden uns wieder mit dem Audiobeweis-Spezial am Donnerstag, dem 15. Dezember. Am Sonntag folgt ja dann das Finalspiel. Davor gibt's auch noch die Partie um den dritten Platz. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich wie immer fürs Zuhören, verbringen Sie noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis-Spezial.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.